ARD. ARD.
Man erzählt sich mal irgendwelche funny Stories, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, so ey, ich habe keinen Bock auf Sex oder wie oft schlaft ihr denn mit euren PartnerInnen und so, ne, dann solche Themen werden halt nicht besprochen und das hat über die Jahre hinweg dazu geführt, dass ich einfach dachte, ich bin super komisch.
Kein Bock auf Sex ist ein Tabu. Aber warum eigentlich und wie kommt die Lust bitte zurück? Diese Fragen beschäftigen Nora, die ihr heute kennenlernt.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.
Wir sind eure Alltagsfeministinnen Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata, wie wir uns gerne abkürzen mit SK und JFZ.
Ja, herzlich willkommen, liebe AFs. Wir sind euer feministischer Coaching-Podcast von RBB und wir betten alle zwei Wochen einen echten Coaching-Fall aus meiner Praxis gesellschaftlich ein.
Aber was wären wir ohne Hörerinnen, oder? Also wir haben eine Mail gekriegt, zum Beispiel von Mareike, die schreibt, ich feiere den Podcast so sehr und habe jetzt fast alle Folgen durchgehört. So gut, bitte weitermachen. Mhm. Oder Christine hat auch eine Mail geschrieben.
Ganz schön, ich habe gerade euren Podcast von Oktober gehört, bin ein bisschen hinterher, gibt sie zu. Ich höre ihn meist beim Kind ins Bett bringen, denn sonst im Alltag keine Zeit. Vielen Dank für den tollen Podcast. Es gibt immer wieder so viele schöne Anregungen. Meist fehlt mir nur die Zeit, sie nochmal sacken zu lassen und dann umzusetzen. Deswegen gibst du uns jetzt alle zwei Wochen statt wie bis zum letzten Jahr wöchentlich. Und was wären wir ja ohne unsere Hörerinnen und die tollen Zuschriften, die uns motivieren? Und was wären wir ohne die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die ihr Anliegen dann nicht nur im Coaching, sondern auch im Podcast teilen? Diese Menschen geben mit den Herausforderungen und Fragestellungen die Themen des Podcasts vor im Grunde.
Ja, aber manchmal wünschen wir uns ja auch Themen. Zum Beispiel wollten wir weitere Folgen zum Thema Sexualität machen, nachdem die Folge von Alex mit dem Patriarchat in Form der unausgeräumten Spülmaschine als Lustkiller draußen war. Also war eine der meistgehörten Folgen und wir haben inzwischen über 50 Folgen,
richtig,
ja,
toll.
Aber wir haben gedacht, Sex sells, wir brauchen mehr Sex.
Ja, und auch, weil es auf diesem Gebiet so großen Nachholbedarf gibt, zum Beispiel in Sachen Sprache. Mito Sanyal und Gunda Windmüller haben 2018 eine Petition auf den Weg gebracht, um das Wort, Achtung, Schamlippen im Duden mit Vulvalippen zu ersetzen. Mhm. Stand heute immer noch kein Eintrag, das finde ich unfassbar. Stattdessen schlägt der Duden vor, meinten Sie ausflippen?
Oh,
ja, vielleicht, also wenn man das liest schon, ja.
Aha. Weiteren Nachholbedarf gibt es ja wohl in Sachen Orgasmus. Also wir haben ja schon mal über den Orgasm Gap gesprochen. 95% der Männer gaben in einer amerikanischen Studie an, dass sie beim Sex immer zum Orgasmus kommen. Bei den Frauen sind es nur 65%. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes diese Studie. Da kam übrigens auch raus, dass neben Männern vor allem lesbische Frauen gute Chancen haben, beim Sex zum Höhepunkt zu kommen. Es scheint also eher nicht dran zu liegen, dass Frauen irgendwie eine komplizierte Sexualität haben oder schwer auf Touren kommen.
Interessant.
Ja. Und das bringt uns ja auch schon zu Nora.
Genau, heute. Nora, ihr Name ist ein Pseudonym. Die lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und ihre Partnerin war ihre erste lesbische Liebe und ist es noch immer. Und Nora sagt, wir sind wahnsinnig glücklich miteinander. Sie haben sogar gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Aber seit 4 bis 5 Jahren gibt es kaum Sex in der Beziehung und auch das drüber sprechen ist mit der Zeit schwierig geworden.
Ich habe natürlich Sex und auch guten, aber es ist halt eher Schema F, was da abläuft. Und das ist schon eine etwas längere Odyssee bei mir und meiner Frau. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir es dann einfach abgehakt, das Thema. Und das finde ich sehr schade. Und sie natürlich auch. Und wir können darüber reden. Und wir hatten auch schon diverse Gespräche, in denen sie mich immer wieder gefragt hat, was brauchst du denn so? Was hättest du denn gern? Was willst du machen? Oder und ich konnte es ihr nicht beantworten. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig traurig.
Ja, bist du auch jetzt, wenn du darüber sprichst?
Ja. Ja. Ja, ich wäre halt gern so ein Mensch und ich folge diversen Instagram-Accounts, die über Sex-Positivity und solche Sachen, ne? Und ich lese das alles, die Beiträge, gucke mir Videos an und denke mir so, boah, das klingt total cool. Das muss sich richtig schön anfühlen, wenn man das hat. Oder wenn man es in sich trägt oder da fein mit sich selbst ist. Und
in deinem Kommen hierher auch,
mhm,
es ist das erste Mal so wie so ein
wieder den Vorhang davor ziehen wollen? Oder ist es der erste Versuch nach einer längeren Zeit?
Ja, ja.
Eine Phönix aus der Asche-Situation, die wir erleben.
Ich bin ein sehr impulsiver Mensch.
Mhm.
Und als du in irgendeiner Podcast-Folge danach diesen, ich weiß nicht mehr, worum es da genau ging, offenbar hast du zum Schluss dann gesagt, hey, und Thema Selbstbefriedigung ist ein Thema und wenn ihr euch daran erinnert, wie ihr früher damit aufgewachsen seid und so, und war das vielleicht schambehaftet, seid ihr da negativ mit aufgewachsen? Und ich dachte mir so, ja.
Mhm.
So, und es war dann auf einmal so ein Moment der Erkenntnis, dass das Thema auf einmal wieder reingespült wurde in mein Bewusstsein.
Ich habe auch gerade einen Moment der Erkenntnis, weil, also dieses nicht ordentlich aufgeklärt, ne? Sexualität inklusive Selbstbefriedigung tabuisiert, Hände hoch, wer kennt's? Also weil Aufklärung zu meiner Zeit, ich bin Jahrgang 81, hat bedeutet, dass ich wusste, welche Geschlechtsteile es gibt und wie man die irgendwie benutzt, beziehungsweise, dass ich weiß, wo die Kinder herkommen. Aber dass Sex was mit Lust und dem eigenen Körperempfinden zu tun hat und wie man das alles befriedigt, das erklärt einem ja keiner in der Schule. Wie war es denn bei dir?
Ich sage nur Peter, Ida und Minimum. Ein Aufklärungsbuch ab 6 Jahren hat uns unsere ältere Cousine dann zum Geburtstag geschenkt. Das kann ich noch ganz gut erinnern, das Buch. Und da kam zumindest rüber, dass Sexualität sich gut anfühlt.
Okay, das weiß ich schon gar nicht mehr. Die Gynäkologin Mandy Mangler, ich liebe
die
Mandy
toll.
Mangler, die ist ja bekannt aus dem fantastischen Podcast Gyncast, die hat mal in einem Interview gesagt, dass die Klitoris, und jetzt kommt's, von der Wissenschaft jahrhundertelang regelrecht geghostet wurde. Es gibt bis heute Lehrbücher, in denen sie nicht korrekt dargestellt ist, Zitat Ende.
Lehrbücher, ich glaube auch ganz viele Biologie-Kinder- und Jugendlichenbücher.
Dabei sind die Schwellkörper, die zur Klitoris-Eichel, also aka Kitzler, gehören, durchschnittlich 11 cm lang, größer als ein durchschnittlicher, unirrigierter Penis, was der korrekte Vergleich wäre, weil ja auch weibliche Schwellkörper natürlich anschwellen können. Und ich meine, heute gibt es Klitoris-Kettenanhängerchen, Klitoris auf T-Shirts, die Klitoris ist überall. Aber die Medizingeschichte hat dieses so große und so wichtige Organ der Frau ja total lange übersehen. Johanna, du bist ja auch Medizinanthropologin. Wie erklärst du dir diesen Klitoris-Ban?
Schon im 17. Jahrhundert hat der niederländische Arzt Rainer de Graaf detaillierte Zeichnungen veröffentlicht, nachdem er weibliche Leichen seziert hat. Das hat man damals so gemacht. Aber das Wissen wurde zurückgedrängt bis dahin, dass die Klitoris, du sagst es, im medizinischen Standardwerk schon 1913, das Standardwerk heißt Gray's Anatomy, komplett entfernt wurde. Nicht überraschend, wenn ihr unsere Folge über Gendermedizin gehört habt mit der Ute Seeland. Bitte nachhören an der Stelle.
Und dann hat es ja total lange gedauert. Also Gray's Anatomy, da war es dann nicht mehr drin. 1913, 1998 kam dann die australische Urologin Helen O'Connell, die die ersten MRT-Aufnahmen der Klitoris veröffentlicht
1998.
Ja. Ja. Da war Nora, um die es ja heute geht, so um die 6 Jahre alt. Und es braucht natürlich Zeit, bis so ein Wissen von der australischen Fachwelt den Weg ins Allgemeinwissen findet. Und da ist es immer noch nicht angekommen. Ich habe ja schon diese witzigen Klitoris-Kettenanhänger erwähnt. Das Unternehmen, das diesen Schmuck herstellt, hat die Anhänger in einer repräsentativen Umfrage 1000 Deutschen gezeigt. Und 74% der Befragten konnten nicht identifizieren, dass es sich bei dem Motiv um eine Klitoris handelt.
Für alle, die es noch nicht wissen, googelt bitte kurz mal Klitoris und ihr werdet hinten überfallen. Das ist ein super großes Organ. Mach mal so ein Victory V, also die Zeige- und Mittelfinger so erheben. Das ist etwa die Größe der Klitoris. Also ein Erleuchtungsmoment, als ich es mal, ich glaube auch, über so einen Anhänger mich gefragt habe, was ist das? Dann hat es mir eine Freundin als 3D-Druck mal mit nach Hause gebracht. Die ist Orthopädietechnikerin und hat dann ganz viele mal in 3D ausgedruckt. Und ich war so, wow.
Hast
und
du jetzt ganz dachten, viele Klitorisse
ja.
zu Hause rumstehen?
Eben deshalb ein Fall für die Alltagsfeministinnen, dachten wir. Deswegen haben wir euch als Community gezielt nach Themen rund um Sexualität und Selbstbefriedigung gefragt. Und das hat bei Nora was zum Klingen gebracht.
Und ich finde es total cool und mutig, dass Nora ihre Geschichte erzählt. Und wir hören jetzt mal weiter, weil es war ja nicht immer Sexflaute in Noras Beziehung.
Als wir uns kennengelernt haben, und da spielte mein Outing wahrscheinlich auch mit rein, weil sie auch die erste Frau in meinem Leben war und ist. Und das war natürlich alles super aufregend. Und in der Kennenlernphase haben wir nichts anderes gemacht. Also es war, dann kam so ein kleiner, weiß nicht wie, so ein kleiner Realitätsklatscher. dass dann so der Alltag plötzlich wieder mehr Raum einnahm und Job und Schule und Ausbildung und Studium. Und das hat dazu geführt, dass wir dann weniger Sex hatten. Und dann kam bei mir auch so eine depressive Phase dazu. Da war ich damals auch das erste Mal in Therapie, weil sie sich auch wahnsinnig Sorgen um mich gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und danach fing die Odyssee eigentlich an, so, weil wir dann wahnsinnig viel auch probiert haben. Ich habe versucht, ihr zuliebe einfach mit ihr zu schlafen, obwohl ich es nicht wollte. Ich habe es nicht gefühlt und dachte mir, sie ist meine Freundin und ich liebe sie und Sex gehört dazu. Also mache ich das jetzt. Was dazu geführt hat, dass sie wiederum das natürlich gemerkt hat, sie ist ja nicht blöd und oft nachts weinend auf der Bettkante saß und gesagt hat, ey, du musst mir doch nichts vormachen. So, und aber dann halt auch manchmal solche Sätze gerissen hat wie, ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht und du findest mich nicht mehr attraktiv und lauter solche Sachen und ich dagegen nicht ankam, weil ich keine Argumente dafür hatte, weil ich ja selber nicht wusste, was mit mir los ist.
Dass in Langzeitbeziehungen, lesbisch oder nicht, der Sex einschläft, ist ja fast eine Binsenweisheit. Aber wichtige und leider zu wenig bekannte Info an dieser Stelle für alle, die Antidepressiva nehmen. Also Libidoverlust ist eine ganz, ganz häufige Nebenwirkung. Viele Betroffene, die das nicht wissen, die denken dann, es stimmt irgendwas nicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also Libidoverlust ist ein Symptom der Depression.
Also beides, Symptom der Depression und wenn man dann
Antidepressiva kann eine Nebenwirkung sein des Antidepressivas. Und das ist ja so ein, da denkst du ja, bist du bescheuert? Also du nimmst ja diese Medikamente, ne, damit du die Symptome los wirst, aber es verstärkt es dann teilweise noch. Und die Behandelnden sprechen viel, viel zu wenig drüber. Also über Risiken und Nebenwirkungen schreibe ich deswegen auch in meinem Buch Spinnst du? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind und auch darüber, was das mit meiner Beziehung gemacht hat, auch diese Sexflaute. Aber zurück zu Nora. Sie denkt, sie müsste wollen. Verstehe ich das richtig?
Es ist ihre erste Frau, haben wir gehört, diese Aufregung in der Kennenlernphase und dann, sie hat es so schön gesagt, die Realitätsklatsche, die depressive Phase und dann begann die Odyssee, das mit ihr Schlafen, ihr zuliebe und die Freundin oder dann Frau nachts weinend auf der Bettkante. Das heißt, Sex wird hier über die Zeit quasi umgedeutet und Achtung, diese Bedeutungsverschiebung, die beobachte ich in der Begleitung von Paaren ganz häufig.
Wie meinst du das mit Umdeutung?
Also da geht es dann nicht mehr nur um Lustbefriedigung, Spaß, Nähe und so, wie zu Anfang, sondern um Bestätigung, werde ich noch geliebt und dem Gefühl der anderen Person verpflichtet zu sein, gehört eben zur Beziehung dazu. Also das hatten wir so ähnlich in der Folge Eltern ohne Sex. Da hat Alex auch beschrieben, ich habe so viel gegeben den ganzen Tag. Ich übernehme die ganze Mental Load. Ich habe so viel zu tun. Ich kann dann nicht mehr geben. Ich habe nichts mehr zu geben. Mhm. Sex trägt dann die Bedeutung, wirklich der Überlastung und überfordert zu sein mit einer Gesamtsituation oder einem Unzufriedensein damit. Da geht es nicht um Befriedigung, sondern um was ganz anderes.
Einen anderen Seitenaspekt von dem Thema hat kürzlich eine Hörerin geschrieben. Sie hat uns eine Mail geschrieben an alltagsfeministinnen@rbb-online.de. Ich bin seit kurzem auf einer Dating-Plattform. Neulich hat mich nun ein Mann besucht und ist dafür über 2 Stunden pro Strecke gefahren. Er hatte mir im Vorfeld zu verstehen gegeben, dass er sich körperlichen Kontakt wünscht, aber ich hatte gesagt, dass ich das nicht garantieren möchte. Außer ein paar Umarmungen ist an dem wirklich langen Date nichts weiter passiert. Als sie das einem anderen Mann erzählt, diese Hörerin meinte, der Typ dann, wenn man das auf sich nimmt, will man vielleicht auch was dafür als Gegenleistung.
Da denke ich sofort an diese Cat-Person-Geschichte. Schaut mal auf der Seite vom New Yorker, da kann man sich diese Kurzgeschichte auch vorlesen lassen. Da geht es um eine Frau, die auf einem Date so Verlegenheitssex durchzieht, obwohl ihr gar nicht danach ist. Und sie fühlt sich verpflichtet, hat Angst davor, als zickig dazustehen, wenn sie den Typen jetzt unbefriedigt vor die Tür setzt. Mhm. Und diese Geschichte ging viral, weil fast jede Frau das kennt. Also die ist super erfolgreich gelaufen. Frauen wird anerzogen, sich um die Gefühle anderer zu sorgen. Und dass das so schonungslos jetzt erzählt wird, war so für viele so ein Moment von, ja, genau so ist es. Wie kann ich den denn jetzt 4 Stunden seines Lebens dann im Auto, so als hätte man die Verantwortung dafür, dann hin und her fahren lassen, ohne dafür mich hinzugeben. Das muss man sich mal vorstellen.
Unsere Hörerin Luise, von der ich eben auch die Mail zitiert habe, die schreibt auch weiter, für mich als fast 40-jährige Frau kommt sowas nicht mehr in Frage, selbst wenn ich den Typen dann nachts um 3 vor die Tür befördern müsste. Eine Pflicht zum Sex darf es niemals, Ausrufezeichen, geben. Noch nicht einmal, wenn man sich konkret dazu verabredet hat.
Genau so ist es. Und es darf auch keine Erwartung geben. Genau so.
Jetzt geht es ja hier aber um zwei Frauen und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch zwei Frauen haben nicht immer die gleiche Lust und auch nicht immer zur gleichen Zeit. Ich bin mal gespannt, wie es bei Nora weitergeht.
Wir waren dann auch mal bei so einer Paartherapeutin oder so, ja, das war nicht wirklich Paartherapie, es war also Sexualtherapie und da haben wir so ganz merkwürdige Sachen auch ausprobiert, so von wegen, ich bin dann ins Schlafzimmer gegangen und habe versucht, mich in Stimmung zu bringen und dann kam meine Freundin dazu und dann hatten wir quasi Sex und wir mussten oder wir sollten uns das in den Terminkalender einschreiben und solche Sachen und das fand ich im Nachhinein, also war das irgendwie komisch, weil es dann nur um diesen Akt ging. Also es ging nur darum, habt Sex miteinander und nicht dieses, was bedeutet eigentlich Nähe, was bedeutet Sex, so, ne? Es ging nur um Sex so und das würde ich so nicht mehr machen, auf jeden Fall. Da würde ich heute sagen, nee, danke. Mhm. Und dann irgendwie waren wir bei der aber auch nicht mehr. Dann ist das irgendwann, wie mit allem, was man versucht umzusetzen oder mit vielem, ist das so ein bisschen eingeschlafen. Und dann hatten wir immer mal wieder sporadisch oder gerade wenn wir irgendwie ein schönes Wochenende irgendwo hatten, ne, oder manchmal dann auch so, also wir trinken wirklich wenig Alkohol beide, aber wenn, dann löst es natürlich schon so ein bisschen Hemmungen und dann hatten wir auch immer mal und dann war es auch alles schön und wir konnten dem durchaus was wieder abgewinnen. Aber ja, irgendwann, ich war dann auch bei Sexualtherapeutinnen alleine, um das eben rauszufinden für mich, ne, was ich gerne hätte oder was ich brauche und konnte mir das aber auf Dauer einfach nicht leisten, weil die waren auch relativ teuer und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht besonders viel Geld und habe es mir wirklich so vom Mund abgespart, zu denen zu gehen. Und seitdem ist es eher so ein Thema, worüber wir aktuell so eher so es belächeln und dann manchmal auch selber Witze darüber reißen. So. Mhm. So nach dem Motto, wir sind jetzt verheiratet, wir haben keinen Sex mehr und solche Sachen. Also, und dann lachen wir darüber, weil wir es dann halt mit Humor nehmen. Mhm. Aber ich weiß nicht, so richtig darüber gesprochen haben wir schon seit bestimmt 2 Jahren nicht mehr. Mhm. Was ich natürlich auch schade finde, weil ich es auch gern wüsste, wie es ihr damit geht. Mhm. Und weil ich das ja auch trotzdem möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich voll sitze und mir denke, boah, ich habe keinen Bock auf Sex oder ich könnte mir niemals mehr vorstellen, mit dir zu schlafen. So ist es ja nicht, wenn ich sie angucke. Ich denke mir so, du bist eine schöne Frau, so natürlich. Und ich liebe dich und wir sind seit so vielen Jahren zusammen und wir haben so viel Scheiße erlebt und trotzdem würde ich heute immer noch mit dir Sex haben wollen. Aber ich kriege diesen Punkt nicht mehr. Ich weiß, ich habe das Gefühl, ich habe es verlernt.
Nur, dass ich es richtig verstehe, beide wollen Sex, beide haben einen Leidensdruck, weil die Lust nicht mehr so ist wie früher oder denken sie, sie sollten, wollen und sie müssten jetzt unbedingt Sex haben, weil die ganze Welt um sie rum Sex hat, nur sie nicht.
Ich höre den Wunsch, so einen Zugang zu bekommen zum, was will ich eigentlich? Eher so einen Wunsch nach authentischem Kontakt statt dieser stumpfer Sexualtherapieanleitung.
Ich frage, weil Nora hat ja von den sexpositiven Kanälen bei Insta gesprochen, denen sie folgt. Gibt es in bestimmten urbanen Milieus den Druck, auch diesen Lebensbereich Sex irgendwie zu optimieren, beziehungsweise die Qualität einer Beziehung danach zu beurteilen, wie kinky, queer, geil der Sex ist?
Ja, Angela McRobbie, das ist eine amerikanische Kulturwissenschaftlerin, hat den Begriff Phallic Girl geprägt. Das sind junge Frauen, die ehemals männliche Attribute wie sexuell offen und nicht so heteronormativ, vielleicht lustorientiert, so an Sex rangehen, eben so optimiert, so wie du sagst. Mhm. Und das Ganze kann in einen sexuellen Selbstverwirklichungsterror, krasses Wort, münden. Und in den Worten von Franziska Schutzbach, so wie so eine Spaßpflicht mit Erschöpfungspotenzial, die dann aufkommen kann.
Das Thema hat vor kurzem auch unsere KollegInnen vom Podcast Im Namen der Hose beschäftigt. Krass, krasser, queerer Sex, sind wir Heten lame, heißt die Folge und ist eine Kooperation mit dem queeren Podcast Willkommen im Club, verlinken wir euch noch in den Shownotes. Darüber hinaus finde ich sehr bewundernswert, wie viele Gedanken, wie viel Zeit und Geld Nora und ihre Partnerin jetzt schon in das Thema investiert haben. Und zum anderen auch sehr berührend, wie liebevoll Nora über ihre Partnerin spricht. Also an Nähe in der Beziehung mangelt es da nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und sie wollen dieser Nähe und der Liebe einen Ausdruck verleihen und Sex ist da in ihren Augen das Naheliegende.
Jetzt bist du ja keine Sexualtherapeutin, Johanna, und Erotikangebote wie Cheeks, Fantasy, Amorelie, Erika Lust und so, nehme ich an, haben die beiden auch schon durch. Aber Nora sagt, sie hat das Gefühl, den Sex verlernt zu haben. Hat sie eine Chance, das irgendwie alleine anzugehen auch?
Ja, sie fragt sich hier in der Sitzung ja, oh, kann ich das noch? Also so dieses rein Funktionale kommt mit der Frage. Und über diesen Prozess stellt sie fest, ja, was bedeutet Sex für mich? Was bedeutet Sex für unsere Beziehung? Und weg von dieser Idee, kann ich das noch? Wie oft muss man denn? Und was wäre normal?
Mhm. Und wie hast du jetzt mit Nora im Coaching gearbeitet?
Nora sollte in die Rolle ihrer Sehnsucht schlüpfen, um rauszufinden, was will ich eigentlich? Und dazu haben wir ihre Sehnsucht befragt und dann schlüpft sie sozusagen in die Rolle der Sehnsucht und wird zu Noras Sehnsucht.
Ich frage mich gerade, wie viel Platz du in ihrem Leben hast.
Ich als Sehnsucht? Keinen.
Also herzlich willkommen zu deinem ersten Auftritt hier. Seit längerem vielleicht.
Ja, da wird nicht reingefühlt in diese Sehnsucht. Es geht immer um, das muss man doch machen oder das gehört doch dazu. Also wenn es eine Prioritätenliste an Gefühlen gibt, die verdrängt werden dürfen, dann steht Sehnsucht an der ganz ersten Stelle, weil es ist in ihren Augen am unwichtigsten. Und da Nora jetzt auch kein Mensch ist, der in dem Umfeld groß geworden ist, das irgendwie super offen war oder eine gute Aufklärung stattfand oder auch nur irgendwie über Gefühle geredet wurde, war da kein Platz für mich.
Und wir stellen uns mal zusammen ganz sehnsüchtig vor, wonach, es kann auch eine Torte sein, ein Stück Schokolade oder wonach wäre dir jetzt zumute?
Wenn ich die moralischen Aspekte auch außen vor lassen würde, hätte ich gern so ein Wochenende als Single, indem ich einfach nur feiern gehe und eine Frau nach der anderen klar mache. Ja.
Reicht ein Wochenende?
Ja, das ist eine gute, für einen Anfang vielleicht schon.
Und dann?
Und dann, ja, das ist eine gute, dann bin ich ja wieder vergeben glücklich, ist, ja. Nach dem Wochenende. Das fühlt sich schon sehr abenteuerlich an.
Ja. Abenteuerlich und was wäre das noch? Also so ein
Unabhängigkeit. Also ja, einfach zu machen, worauf man Bock hat und nicht immer darauf achten zu müssen, was der, die Partnerin möchte.
Nora merkt immer ganz genau, wie du sitzt, gerade mal. Schau mal, ohne das groß zu verändern, wie du da sitzt.
Ja.
Mit breiten Beinen. So, der rechte Fuß schaut so nach rechts außen, du lehnst so richtig locker beiden Ellenbogen auf so einem Kissen und gibst so eine ganz, in meinen Augen, so eine ganz grazile Leopardin ab hier gerade.
Ich komme eher, ja, ich komme eher vor wie so ein Tölpel.
Wie ein Tölpel?
So ein Typ, der in der Bahn sitzt und breitbeinig drei Plätze für sich beansprucht. So fühlt sich das gerade an.
Du sagst Leopardin, Nora sagt breitbeiniger Tölpel. Es gibt ja für diese breitbeinige Körperhaltung auch ein Wort, und zwar Manspreading. Ursprung ist eine Studie vom Hunter College. Da wurde beobachtet, dass Männer in der New Yorker U-Bahn breitbeinig Raum einnehmen, also besagte drei Sitze, während Frauen platzsparend mit überschlagenen Beinen da sitzen. Warum hast du hier Noras Körperhaltung angesprochen?
Erstmal wich es total, also als sie in diese Sehnsucht kam, hat sie sich so richtig breit gemacht und das wich von ihrer vorherigen Körperhaltung ab. Nun ist die Arbeit mit der Körpersprache auch eine Interventionstechnik in der Gestalttherapie. Und in ihrer Selbstwahrnehmung ist es sowas, oh, ist das nicht zu viel? Sagt so viel darüber aus, was in ihrem Leben stattfindet und auch in Bezug auf die Sexualität stattfindet.
Warum ist es für Frauen eventuell ungewohnt, also Raum einzunehmen im Außen und Innen? Und warum lohnt sich, diesen Raum zu erobern?
Das Interessante ist, dass das auf Dauer krank macht. Also es lohnt sich richtig, diesen Raum zu nehmen. Self-silencing heißt es, also sich selbst verstummen, ja. So, die eigenen Bedürfnisse zurücknehmen, sich klein machen, auch physisch klein machen, das macht auf Dauer krank.
Ja. Wenn wir jetzt zurück zum Coaching kommen, Nora hat sich ja intuitiv Raum genommen, ne, hat sich breitbeinig hingesetzt, sich körperlich entfaltet, aber wenn man sich selbst Raum nimmt und Sehnsüchte auslebt, zum Beispiel Noras Single-Fantasie, die sie ja angesprochen hat, besteht vielleicht ja auch die Gefahr, dass das auf Kosten von anderen geschieht.
Ich würde gern dieses Gefühl von, ich gehe feiern und gut tanzen und auf der Tanzfläche mache ich da mit einer Frau rum, dass dieses Gefühl hätte ich gern mit Sarah.
Auch sowas wie, ich könnte meine Beziehung aufs Spiel setzen zu Sarah, wenn ich die ihm jetzt Raum gäbe. Schwingt da sowas mit?
Ja.
Dann lieber zurückhalten.
Absolut. Ja.
Und in dem Maß, in dem ich abhaken kann, dass wir ab und zu Sex haben, so wie ich es für eine langjährige Ehe eben vielleicht minimal schickt.
Ja. Oder auch halt die Angst, dadurch, dass ich der Sehnsucht mehr Raum gebe, Sachen herauszufinden, die gar nicht konform gehen mit meiner Ehe oder mit meiner Beziehung. Die spielt ja auch manchmal mit rein. Das glaube ich nicht wirklich, aber ich merke das manchmal.
Du hast so viele unterschiedliche Anteile und Möglichkeiten und du entscheidest. Ich möchte dich wie erinnern, dass du entscheidest. Du hast die Wahl, du kannst dem nachgehen oder auch nicht. Mhm. Also es ist sowas wie ein Anteil in dir, der befragt werden will. Und es ist so wie so eine Übung, in diese Sehnsucht reinzuspüren, erstmal für dich mitnimmst.
Ja.
Wie so ein Geheimnis. Das wäre eine Einladung, oder was ich dir sagen würde.
Finde ich auf jeden Fall besser, als hättest du jetzt gesagt, geh mal und sprich mit deiner Frau darüber. Finde ich super, dass ich das erstmal mit mir selbst machen soll.
Ja.
Weißt du, was ich mich jetzt die ganze Zeit bei Nora frage, weil sie sich diese, ich sage mal, verbotenen Gedanken macht, mal ein Wochenende auszuflippen und fremd zu gehen oder so. Aber man kann ja jetzt Nora nicht empfehlen, sich zu trennen irgendwie oder die Freundin zu betrügen, oder?
Genau, nee. Da geht es darum, rauszufinden, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und dann, wir haben es in dem O-Ton gerade auch nochmal gehört, haben wir dazu gearbeitet, wie es eigentlich dann darum geht zu entscheiden. Sie ist frei, aber um zu erspüren, was brauche ich eigentlich, ist es super, zum Beispiel mal so ein Gedankenexperiment zu machen. Ich habe echt eigentlich mal Bock, andere Frauen flach zu legen. Oder ich habe eigentlich mal Bock auf was ganz anderes. Und dann zu fragen, ah, und wie kann ich das jetzt in meiner Beziehung, die sie ja eben nicht aufs Spiel setzen wird und diese Frau mit einbeziehen, zum Beispiel in ihre Fantasien, um das machen zu können, kann sie hinterher frei entscheiden. Vorher musst du aber wissen, was willst du eigentlich?
Also im Grunde geht es ja darum, worüber wir schon ganz oft gesprochen haben, ich muss meine eigenen Bedürfnisse erkennen und ich muss meine eigenen Bedürfnisse auch ansprechen, richtig?
Genau, anstatt immer sofort und im Autopiloten die Bedürfnisse der anderen immer vorzuziehen, ja. Das heißt, es geht heute darum, erstmal dieses eigene Konto aufzufüllen, um dann aus der Fülle wirklich geben zu können und auch ganz frei zu entscheiden, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Gebe ich? Ja, nein, vielleicht. Aber um da diese Kraft zu haben und dieses Selbstfürsorge-Konto sozusagen aufgefüllt zu wissen, machen wir heute eine Fingermethode.
Feminismus to go.
Sonja, mach mal bitte so eine Pistolenfaust.
Also ja, okay.
Mit piu, piu. Genau, so als würdest du auf mich schießen wollen. Dieses Abschießen mit dem Zeigefinger wäre einmal geben. Und jetzt mach du, liebe Hörerin, das auch mal. Wenn du mal guckst, dieser Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger zeigen in deine Richtung. Das heißt, du musst dreimal für dich einstehen, um einmal zu geben mit dem Zeigefinger.
Ah, man muss drei Patronen auffüllen, um einmal was zu anderen, naja, abschießen möchte ich nicht sagen,
eine Liebe,
anderen
mal selbst was, für, also genau, Fürsorge.
Um die Liebeskanone abzuzünden.
Genau.
Okay, und wie mache ich das jetzt? Was bedeutet das?
Dinge, die vielleicht in anderer Leute Augen gar nichts Großes sind, aber die wirklich schwer fallen. Ich sage dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich einen Kaffee bekomme, den ich vorher heiß bestellt habe, dann habe ich immer noch oft das Gefühl, der ist nicht heiß genug. Und ich traue mich oft nicht zu fragen, können Sie den bitte nochmal aufwärmen? Oder so Kleinstsituationen, dafür würde ich mir einen Punkt geben, weil das kostet mich total Überwindung.
Okay, du, also einmal angesprochen, der Kaffee ist zu kalt, bitte einen neuen, wäre jetzt dein kleiner Finger, der zeigt auf dich. Wenn du das gemacht hast, dann hast du einmal ein bisschen was für dich getan.
Genau. Und wenn ich das nicht mache, dann ärgere ich mich, während ich den Kaffee trinke, also wieder ein Gefühl, was mir ein Bedürfnis aufzeigt. Ich will eigentlich einen heißen Kaffee und ich habe dafür fast 4 Euro in Berlin bezahlt. Also sowas. Ne?
Würde dieses da auch reinzählen, weil mich nervt zum Beispiel im Kino, wenn Leute quatschen während des Films.
Genau.
Ich traue mich aber nie, was zu sagen. Ich ärgere mich dann 90 Minuten und fresse es in mich rein.
Zweiter Punkt für dich. Und der dritte wäre dann für mich sowas wie, ich war gestern bei der Maniküre und ich habe nicht darum gebeten, das bei der Person machen zu lassen, die das richtig toll macht in meinen Augen, sondern ich wollte irgendwie der Person, die mir hingesetzt wurde, nicht zu nahe treten und darum bitten, dass es mir eine Kollegin macht. Mhm. Das habe ich mich nicht getraut.
Also man muss eigentlich dreimal so viel auffüllen und für sich tun, dass man einmal was geben kann.
So ist's. Diese Fingermethode ist eine Möglichkeit, aber du kannst dich auch 3 Minuten lang fragen, wonach ist mir jetzt gerade, wonach ist mir jetzt gerade, wonach ist mir jetzt gerade, und das mal richtig durchziehen und dann wirklich dir den heißen Tee machen, diese Wärmflasche aufsetzen, das Telefonat führen und deiner Mama sagen, wie lieb du sie hast. Also das wirklich machen.
Im Coaching hast du ja Nora gefragt, und was brauchst du jetzt gerade? Und die Antwort war knallhart, ich brauche eine Pause vom Coaching und frische Luft. Und das habt ihr dann auch gemacht, banal, aber radikal, weil ohne die Frage hätte Nora vielleicht einmal weitergemacht.
Was ist gerade passiert?
Es war mir erst unangenehm, das auszusprechen, und dass es dann noch gemacht wurde. Das hat bei mir ein Gefühl von, haben die das eingeplant? Ist eine Pause erlaubt? Ja, aber nach den ersten 30, 40 Sekunden dachte ich mir, nee, das ist okay. Ich sitze jetzt hier und die frische Luft tut gut und ich muss gerade kurz nicht reden und nicht nachdenken und ja, es war gut.
Ja, in Bezug auf die Sexualität und dein Leben, wessen wirst du dir gewahr?
Ich dachte mir gerade so, das ist so verrückt, dass ich nicht mal aussprechen, also als du mich gefragt hast, was ich gerade brauche, und ich habe ja da sogar schon überlegt, ob ich sage, dass ich gerade gerne eine Pause und frische Luft hätte. Dass ich es nicht mal geschafft habe, diese 5 Minuten Bedürfnis einzufordern. Und das hat sich gut angefühlt, aber es ist irgendwie traurig, dass ich dafür so kämpfen muss in mir drin.
Jetzt ist es passiert, du hast es gesagt. Und es wurde erfüllt und du warst in der Lage, das anzunehmen.
Ja.
Du hast es gemacht.
Ja.
Genau, dich so wie dahin zu stupsen. Die Tendenz ist die andere. Ist ja auch wichtig für dich zu wissen.
Ja.
Da geht es richtig, eine Stimme dagegen zu halten. Gucke, jetzt hast du das gesagt und es wurde erfüllt und es war gar kein Problem. Ha, super. So dieses... Das ist nicht wenig.
Nee, so fühlt es sich auch gerade nicht an.
Vielen Dank dir.
Ich danke dir.
SK, wonach ist dir jetzt gerade?
Wonach mir gerade jetzt ist? Du, ich habe die ganze Zeit Hunger, mir knurrt der Magen und mir ist kalt. Und ich müsste meine Jacke anziehen, aber habe auch
komm,
nicht gesagt,
hol sie dir.
Lass mal kurz die Aufzeichnung unterbrechen, ich muss meine Jacke anziehen. Total
schöne
doof.
Grüße hinter die Scheibe an die Redaktion, wir holen jetzt Sonjas Jacke rein.
Nein. Wieder da. Aber schon witzig, weil dann ist sich Nora ihren eigenen Bedürfnissen nicht bewusst oder traut sich nicht, das ohne Fragen anzusprechen.
Na, es ist dieses bloß nicht so viel Raum einnehmen, jetzt bloß nicht zu breitbeinig, jetzt bloß nicht der Technikerin die Zeit stehlen oder mir, um rauszugehen, um die Jacke zu holen. Also das ist dieses Kleinst, diesen, was bin ich der anderen für eine Zumutung? Wie kann ich da wenig sein? Wie kann ich möglichst klein mich machen?
Aber das soll es jetzt gewesen sein. Du siehst, ich runzel immer noch die Stirn. Also wie geht es denn jetzt wohl weiter mit Nora und ihrer Frau?
Ich denke so ganz persönlich, wenn ich ein Fazit ziehen soll, es geht doch darum, sich jeden Moment immer wieder auch mal für sich selbst zu entscheiden, um sich dann für die andere Person entscheiden zu können überhaupt. Wenn ich diese Übung nicht als Teil in meinen Alltag integriere, in mein Leben, was brauche ich gerade? Dann kann ich mich nicht fragen, habe ich gerade Lust, worauf, auf Sex, auf diese Person in meinem Leben? Das geht ja gar nicht. Also ich finde es voll wichtig und ich erinnere mich auch selbst jetzt mit dieser Folge daran, das immer wieder ganz ernst zu nehmen, was mir da an Impulsen kommt.
Und was brauchst du gerade?
Einen Kaffee. Wenn wir jetzt Schluss machen, dann gehen wir bitte sofort runter.
Gleich gibt es einen Kaffee, aber sag noch kurz, was wir,
richtig heiß.
Was wir übernächste Woche im Coaching haben.
Svenja, sie wünscht sich Frauenfreundinnenschaften ohne Konkurrenz und Spielchen. Also ein ganz tolles Thema, finde ich. Von der Konkurrenz in die Kooperation. Wie bilde ich dieses alltagsfeministische Rudel? Wir haben es ja in Jahrtausend Jahren Patriarchat gelernt, gegeneinander anzutreten, um die Auserwählte zu sein. Und wie wir damit brechen, darum geht's nächstes Mal in 2 Wochen.
Das waren eure Alltagsfeministinnen für heute. Wir holen uns jetzt einen Kaffee.
Richtig heiß. Und so wie es uns schmeckt.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gern weiter. Vielleicht gibt es eine Freundin, die braucht, die hören sollte. Und wenn euch der ganze Podcast gefällt, abonniert ihn auch gerne. Uns gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.